Lass uns doch noch beten zum Anfang. Vater, wir preisen dich für diesen wunderbaren Tag, für diese Zeit, die du uns gibst, Vater, in der wir uns erinnern an das, was du getan hast für die Menschheit, was du getan hast für uns ganz persönlich, Vater, indem du Jesus, deinen Sohn, auf diese Erde gesandt hast, um Mensch zu werden. Und er ist gekommen und ist Fleisch geworden und ist für uns gestorben und auferstanden. Wir danken dir dafür, Vater. Halleluja. Amen. Ja, Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit. Nur manchmal vergessen wir, dass es eine besondere Zeit ist. Ich bin mir sicher, dass es jedem von euch schon mal so gegangen ist, jeder von euch, der schon erwachsen ist, dass ihr gedacht habt, was soll das Ganze mit Weihnachten überhaupt? Ich kann mich erinnern an einen Schulaufsatz, den ich geschrieben habe, glaube in der zweiten Sekundarschule oder so, wo ich über Weihnachten mich ausgelassen habe und eigentlich nur so die negativen Seiten des ganzen Konsumrummels und so weiter herausgestellt habe in diesem Aufsatz. Und ich habe diesen Aufsatz heute noch. Ich glaube, meine Frau hat ihn mal stellenweise vorgelesen an meinem 40. Geburtstag oder ihn an hier gebeamert oder irgendwie. Aber das ist nur eine Seite von Weihnachten. Und es ist eine menschliche oder vermenschlichte Seite von Weihnachten. Und ich glaube, unsere Haltung als Christen sollte immer die sein, in Bezug auf christliche Feiertage, das Wesentliche, das Eigentliche hervorzuheben und uns nicht aufzuregen und zu ereifern über das, was Menschen daraus gemacht haben mögen. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir sehen nicht auf das Negative, wir betonen nicht das Negative, sondern das Positive. Und wenn es eine Generation und eine Zeit gab auf dieser Erde, die Weihnachten braucht, dann ist es diese. Wir brauchen Weihnachten. Wir haben Weihnachten dringend nötig. Die Menschen da draußen sollen Weihnachten erleben. Und das ist eigentlich heute Morgen meine Botschaft. Die Botschaft heißt, die heilbringende Gnade. Und in Klammern, eine Weihnachtsbotschaft für Christen. Es gibt eine Weihnachtsbotschaft für die Welt. Aber es gibt auch eine Weihnachtsbotschaft für die Christen. Und es ist nicht dieselbe Botschaft, die wir der Welt predigen und die wir den Christen predigen. Denn als Christ hast du die Weihnachtsbotschaft ganz grundsätzlich verstanden und angenommen. Du hast Jesus erlebt, du hast den zur Erde gekommenen, du hast den für dich Gestorbenen, den für dich Auferstandenen erfahren, am eigenen Leib, am eigenen Geist. Er ist dein Herr und Erretter geworden. Weihnachten ist dir so real geworden, wie es dir nie vorher real war. Amen. Wisst ihr, in jenem Dezember vor 23 Jahren, 1984, als ich mich bekehrt habe, es war kurz vor Weihnachten 1984 und Weihnachten bekam für mich auf einmal wieder Bedeutung. Weihnachten hieß auf einmal wieder etwas. Und ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern zu Hause feierte und zum ersten Mal nicht das Bedürfnis hatte, nach dem Essen und dem Auspacken der Geschenke sofort wieder zu verschwinden. Ein Jahr davor, ich glaube, es war ein Jahr davor, ich kann es nicht mehr ganz genau rekapitulieren, aber ich denke, es war ein Jahr davor, da habe ich wahrscheinlich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben Weihnachten in einer Art und Weise verbracht, die gar nicht schön war. Und zwar war ich zu Hause mit meinen Eltern und habe das Essen mitgemacht und die Bescherung natürlich, das will man ja mitnehmen. Egal, was man von Weihnachten sonst denkt und hält, die Geschenke nimmt man immer gern. Aber dann hatte ich abgemacht mit einigen Bekannten, mit einigen Kollegen aus meiner damaligen Clique. Und wir zogen durch die Stadt. Wir waren auch an bestimmten Orten und haben dort getanzt. Und dann gingen wir in den Mosergarten und rauchten einen Joint. Und schließlich hatten wir nichts Besseres oder nichts Dümmeres zu tun, als zum Frohen Wagbrunnen zu gehen und diesen Brunnen zu färben. Einer von uns hatte eine Farbtablette sich besorgt, wo man einen ganzen Brunnen im Nu, rot oder blau oder wie auch immer, einfärben konnte. Und wir wussten wirklich nichts Dümmeres, als am Heiligen Abend den Hauptbrunnen in Schaffhausen, könnte man sagen. Ja, ist wahrscheinlich der bekannteste oder einer der am meisten gesehensten, in dieser Weise zu färben. Nun, Man kann Sinnvolleres tun an Weihnachten. Aber wie gesagt, ein Jahr danach, da wusste ich auf einmal wieder, was Weihnachten bedeutet. Ein bekannter englischer Autor und Dichter, nämlich James Henry Leigh Hunt, hat gesagt, Weihnachten ist die große Zeit des Zuviel. Weihnachten ist die große Zeit des Zuviel. Wie das oder was soll das bedeuten? Zu viel, nicht im Sinne von, ja komm, wir können es ja gar nicht brauchen. Nein, sondern zu viel, das zu viel Gottes ist auf diese Erde gekommen. Der Gott, der zu viel ist, in Anführungszeichen natürlich, hat sein zu viel auf diese Erde gebracht, damit unserem zu wenig aufgeholfen werden konnte. Es gibt verschiedene Perspektiven, verschiedene Blickwinkel in den Evangelien oder überhaupt im Worte Gottes, wie wir uns Weihnachten annähern können. Die unmittelbare wird uns zum Beispiel in Lukas 2, Vers 7 gezeigt. In Lukas 2, Vers 7 heißt es ganz einfach, und sie, nämlich Maria, gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ganz sachlich, prosaisch wird hier geschildert, Jesus kam auf die Erde, wurde in eine Krippe gelegt und da war er dann. Keine geistlichen Hintergründe, kein, wie soll ich sagen, nichts von dem, was eigentlich die Geburt Jesu ausmachte, im geistlichen Bereich wird hier gesagt. Und dennoch ist diese Perspektive als die unmittelbare natürlich wichtig. Wir müssen erst einmal wissen, er ist gekommen. Wenn wir nicht wissen, dass er gekommen ist, dass er tatsächlich geboren wurde durch die Jungfrau Maria, von der Jungfrau Maria besser gesagt, dann können wir gar nicht glauben. Wenn wir das nicht wissen, diese sachliche Information nicht haben, können wir nicht glauben. Dann haben wir die Perspektive, die uns im Johannesevangelium gezeigt wird. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Pünktchen, Pünktchen, voller Gnade und Wahrheit. Auch das ist eine wichtige Perspektive. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da ist die ganze Weihnachtsgeschichte eigentlich drin. In den Worten, das Wort wurde Fleisch. Da ist all das drin, was wir bei Lukas zum Beispiel so ausführlich lesen. Zusammengefasst in einen kurzen, kernigen Satz. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Pünktchen, Pünktchen, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wohnte unter uns, voller Gnade und Wahrheit. Aber es gibt weitere Stellen in der Schrift, die uns das Weihnachtsgeschehen zeigen, die uns das Weihnachtsgeschehen von einer anderen Seite beleuchten und auch nahebringen wollen. Seht ihr, der Grund, warum die Schrift oft so verschiedene Perspektiven einnimmt, obwohl sie immer wieder eigentlich dasselbe beschreibt? Der Grund dafür ist der, dass uns diese Dinge immer wieder neu nahe gebracht werden sollen. Und wir sie immer wieder neu umarmen können, neu verstehen können. Und weißt du, ich weiß nicht, wie du funktionierst, aber ich funktioniere in dieser Art und Weise. Ich muss immer wieder einmal neue Aspekte derselben Sache sehen und verstehen wollen, damit sie für mich interessant bleibt. Ich denke, ein Grund, warum viele Christen mit der Zeit unter Langeweile leiden, ist der, dass sie nicht immer wieder das Evangelium nehmen, das, was für sie geschehen ist, das, was sie gehört haben, und dieses Evangelium von neuen Seiten beleuchten und von neuen Seiten anschauen und neue Aspekte finden, auf denen dieses Evangelium für sie gültig ist. Es wird dir langweilig mit der Zeit, wenn du das nicht tust. Aber das Wort Gottes tut es selbst. Und wenn wir diese Perspektiven finden, dann werden wir neu in diese Spannung hineinkommen. O Herr, was hast du mir heute zu sagen? Was möchtest du mir heute sagen? Oder was möchtest du mir mit diesem und jenem Vers sagen? Ist es etwas, das ich noch nie gesehen habe? Ist es vielleicht etwas, das ich noch nicht verstanden habe? Eine Seite der Medaille, die ich auch verstehen muss. Und ein solcher Vers ist Titus 2, Vers 11. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Genau genommen redet Paulus hier sehr abstrakt. Er redet nicht von Jesus, er redet nicht von Christus, er redet nicht von dem Kind in der Krippe, sondern er wählt abstrakte, also ungegenständliche Begriffe wie Gnade und Erscheinen und heilbringend. Das sind Begriffe, mit denen wir erst einmal nicht sehr viel anfangen können. Aber wenn du das Evangelium verstehst, dann weißt du, aha, Paulus hat hier sehr poetisch, sehr kraftvoll, sehr stark, sehr inspiriert, einfach noch einmal das Evangelium von einer anderen Seite beschrieben und gezeigt. Die Gnade Gottes, die personifizierte Gnade Gottes, ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist die Weihnachtsbotschaft in einer Nussschale. Und es ist die Weihnachtsbotschaft in einer Nussschale, sowohl ganz allgemein als auch sehr spezifisch, wie wir gleich noch sehen werden. Eine wörtliche Übersetzung von Titus 2, Vers 11 würde eher so lauten: Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die heilbringende allen Menschen. Die Wortstellung im Griechischen ist manchmal von Bedeutung. Wenn das Griechische zum Beispiel das Verb an den Anfang des Satzes stellt, dann will uns der Autor damit sagen, diese Handlung ist besonders wichtig. Dieses Wort ist besonders wichtig. Und dann tun wir gut daran, das auch so zu übersetzen und zu verstehen. Und das Verb für erscheinen steht hier ganz am Anfang des Satzes. Deswegen, denn erschienen ist die Gnade Gottes. Mit anderen Worten, es ist tatsächlich geschehen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und dann kommt ein Absatz und das Adjektiv heilbringend, begleitet von einem bestimmten Artikel, ist ein Zusatz, eine exakte Beschreibung dessen, was die Gnade ist und was die Gnade tut. Die Übersetzung, die heilbringende Gnade, ist eigentlich zu kurz. Es heißt, die Gnade, die heilbringende, allen Menschen. Die Betonung liegt also auf dem Erscheinen und auf dem Heilbringen. Und diese beiden Wörter möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen zum Anfang. Erschienen ist das griechische Verb epiphaino. Und in der damaligen Umgangssprache wurde dieses Verb gebraucht für das Erscheinen der Göttin Artemis zum Beispiel. Also wenn irgendjemand in Ephesus oder einem anderen Ort im antiken Griechenland meinte, er hätte eine Erscheinung der Göttin Artemis gehabt, dann hat er gesagt, Epiphaino, die Artemis ist mir erschienen. Man mag darüber denken, was man will, aber in diesem Zusammenhang wurde das Wort benutzt. Erscheinen, sichtbar werden, sich zeigen, offenkundig werden, in Erscheinung treten. Das Wort kommt eigentlich von dem Substantiv epiphaina. Und dieses Substantiv ist auch ein theologisches Fremdwort, nämlich die Epiphanie. Und die Epiphanie bedeutet so viel wie das erste und das zweite Erscheinen Jesu Christi. Das erste und das zweite Kommen Jesu Christi. Die Epiphanie. Er ist erschienen. Und auch durch die Verwendung dieses Wortes epiphaino weiß ich, dass Paulus hier eigentlich von Jesus redet, wenn er von der Gnade Gottes redet. Von der personifizierten, verkörperten Gnade Gottes in Jesus Christus, der erschienen ist. Seine Erscheinung, das ist Weihnachten. Dass er gekommen ist, seine Epiphanie. Und weißt du was? Seine Epiphanie war nicht einfach nur eine Erscheinung, sondern eine Realität. Die Hirten auf dem Feld, sie hörten und sahen tatsächlich die Engel. Die Engel Gottes, die Heerscharen Gottes. Dann gingen sie hin zu diesem Stall und fanden ein echtes Kind in einer Krippe. Nicht nur ein vom Himmel gefallenes Bild, wie es bei der Göttin Artemis der Fall gewesen ist. Das kann von irgendwo kommen, das kann irgendjemand dahingelegt haben. Nein, sie fanden einen Menschen, einen echten Menschen aus Fleisch und Blut. Es war also eigentlich mehr als eine Epiphanie, es war eine Wirklichwerdung, die Realität eben. Interessant hier an diesem Abschnitt ist, dass beide Worte vorkommen, also auch das Substantiv kommt in Vers 13, Kapitel 2, Vers 13 von Titus vor. Und dort heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Im selben Abschnitt ist also von beiden Ebenen die Rede. Zuerst sagt Paulus, erschienen ist die Gnade Gottes, die Heilbringende. Sie ist erschienen. Das ist das erstmalige Kommen Jesu als Verkörperung der Gnade. Und dann zwei Verse später sagt er, indem wir, lasst es mich nochmal lesen, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Mit anderen Worten, wenn wir das erste Erscheinen glauben, wenn wir glauben, dass er gekommen ist an Weihnachten, wenn wir Weihnachten erlebt haben für uns, wenn wir Weihnachten hochhalten als einen wichtigen christlichen Feiertag, dann sollten wir uns auch ausstrecken und daran festhalten, dass er wiederkommen wird, dass ein zweites Erscheinen ansteht, dass eine zweite Erscheinung, ein zweites Kommen geplant ist. Und wie ihr alle wisst, das geht uns leicht verloren. Nicht in einem absoluten Sinne, sodass wir nicht mehr glauben, Jesus kehrt irgendwann zurück, sondern in einem relativen Sinne, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Sei ehrlich, wie oft bist du dir wirklich bewusst, Jesus kommt wieder? Sei ehrlich, wie oft bist du dir wirklich bewusst, es könnte morgen sein? Sei ehrlich, wie sehr lebst du in der Naherwartung der Wiederkunft Jesu? Hältst du daran fest? Bist du motiviert durch diese Wahrheit? Bist du motiviert durch diese Tatsache? Und wisst ihr, wir sind in einer Zeit, wir brauchen jede Motivation, die wir haben können, um unseren Auftrag auszuführen, um festzuhalten an dem, wozu der Herr uns berufen hat. Wir brauchen diese Motivation. Das sind keine Spielchen. Das ist nicht einfach, ja, weißt, wenn es euch gar nicht mehr gut geht und wenn ihr keine Motivation mehr habt, irgendwie festzuhalten am Evangelium, dann wisst und erinnert euch an Folgendes, der Herr kehrt zurück. Nein, sondern das ist eine der Haupthoffnungen, die wir als Christen haben. Du sagst, ja, aber wann kehrt er denn endlich zurück? Er wird zurückkehren in deiner Lebenszeit. Nun, wie meine ich das? Ist das eine Prophetie darauf, dass du sicher sein kannst, ich werde Jesus sehen in meiner Lebenszeit? Ja, du wirst ihn sehen in deiner Lebenszeit. Spätestens am Tag deines Ablebens wirst du ihn sehen. Wird er für dich kommen, um dich nach Hause zu holen? Aber ich glaube, für viele von uns wird es auch so sein, wir werden sehen, wie der Herr wiederkommt auf diese Erde und uns mitnimmt. Das nächste heilsgeschichtliche Ereignis ist die Entrückung der Gemeinde. Und da werden wir ihn sehen. Wir werden ihm entgegen entrückt werden zu einem Treffen im Himmel. Halleluja. Mit ihm zusammen. Nun lasst uns das zweite wichtige Wort anschauen. Das Wort heilbringend. Es ist das griechische Adjektiv soterios. Soterios, heilbringend, errettend, Errettung bringend, aber auch heilsam, erhaltend. Nun, ich glaube, dass dieses Wort wirklich in seiner adjektivischen Form verstanden und übersetzt werden sollte. Es ist eine Eigenschaft. Die Gnade Gottes ist heilbringend, die Gnade Gottes ist Errettung bringend, die Gnade Gottes ist aber auch heilsam und bewahrend. Und wenn ihr anschaut, die Geschichte der Menschheit seit Weihnachten, dann muss man sagen, es ist besser geworden. Es ist wieder besser geworden. Die Menschheit als Ganzes kann sich froh und glücklich schätzen, dass Gott das gemacht hat, was er gemacht hat in Christus Jesus. Ohne Weihnachten wäre die Menschheit als Ganzes heute an einem völlig anderen Punkt, als durch dieses Ereignis möglich geworden ist. Auch die Menschheit, der große Teil der Menschheit, der diese Weihnachten gar nicht richtig verstanden hat. Denn die Gnade Gottes hat nicht nur eine Errettung bringende Eigenschaft und Fähigkeit, sondern auch eine bewahrende. Und das sogar so weitreichend, so sehr, dass es sogar für die ausreicht, die nicht einmal wirklich Anteil haben daran, aus eigenem Willen. Gott bewahrt diese Erde, Gott bewahrt diese Menschheit, auch in der heutigen Zeit. Wir leben in einer Zeit der Bewahrung. Warum? Weil Gott möchte, dass möglichst viele im Rahmen dieses Bewahrtbleibens und dieses Bewahrtwerdens den wahren Sinn von Weihnachten doch noch verstehen und in den ganzen Genuss der heilbringenden Gnade Gottes kommen können. Lasst uns zwei, drei Verse anschauen, wo dieses griechische Adjektiv Soterios auch noch vorkommt. Und leider muss man sagen, an allen anderen Stellen, wo das Wort vorkommt, sind insgesamt vier andere, mit dieser sind es fünf, ist es eigentlich nicht wirklich richtig übersetzt worden. Lukas 2, Vers 30, hier heißt es laut Elberfelder, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Der Prophet Simeon sagt das, als er im Tempel das kleine Kind Jesus zum ersten Mal sieht. Er war jemand, der darauf gewartet hatte und dem der Herr, der Heilige Geist, mitgeteilt hatte, du wirst nicht sterben, ehe du das Heil Gottes gesehen hast, den Messias Gottes gesehen hast. Und nun sagt er, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Aber das Wort Heil wäre nicht das Adjektiv Soterios, sondern das Substantiv Soteria. Eigentlich sagt Simeon hier, denn meine Augen haben deinen Heilbringer gesehen. Deinen Heilbringer. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn wir müssen verstehen, Jesus will unser persönlicher Heilbringer sein. Er will uns ins Heil hineinnehmen. Er ist für uns nicht nur das Heil in Person, sondern er ist unser Heilbringer. Und Simeon hat das auch so verstanden. Der Messias Israels sollte derjenige und würde derjenige sein, der Errettung bringend ist, der heilbringend ist, die heilbringende Gnade Gottes. Dann Apostelgeschichte 28, 28. Einer der letzten Verse der Apostelgeschichte. Paulus sagt in Rom zu denen, die er dort zusammengerufen hatte, um ihnen das Evangelium auszulegen und zu erklären, und sie es einmal mehr nicht annahmen, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Und hier ist diese Falschübersetzung besonders schwerwiegend, möchte ich sagen. Stell dir vor, Paulus hätte wirklich gesagt, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Wenn Paulus das wirklich so gesagt hätte, würde das bedeuten, das Heil ist nicht mehr für Israel da. Beziehungsweise es würde denen eine gute Grundlage und eine gute theologische Basis geben, die das behaupten. Und das ist falsch. Paulus hat niemals gesagt, ja, von jetzt an geht das Heil zu den Nationen. Punkt. Mit anderen Worten, das Heil ist für euch nicht mehr verfügbar, ihr habt es abgelehnt, jetzt geht es zu den Nationen und sie werden es auch annehmen. Er hat vielmehr Folgendes gesagt, so sei euch nun kund, dass diese heilbringende Botschaft Gottes den Nationen gesandt ist. Und das ist ein Unterschied. Das Heil ist nach wie vor für alle Menschen da. Die heilbringende Botschaft Gottes geht jetzt auch an die Nationen. Das ist die Botschaft, die Paulus hier eigentlich vermitteln möchte. Jeder Jude, jeder Israelit, der das Heil annehmen möchte, ist herzlich eingeladen, das Heil anzunehmen und wird sogleich von neuem geboren und ein Teil des Königreiches Gottes. Halleluja! Und Gott hat nach wie vor Pläne mit dem Volk Israel, Gott hat Pläne mit den Juden. Das Heil ist nicht in einem absoluten Sinne zu den Nationen übergegangen. Wir glauben nicht an die Ersatztheologie, sondern wir glauben, dass Gott nach wie vor Pläne, und zwar wichtige, große Pläne hat mit seinem Volk. Dann Epheser 6, Vers 17, eine besonders bekannte Stelle. Nehmt auch den Helm des Heils. Auch hier wieder, das Wort für Heil ist nicht Soteria, es ist nicht der Helm des Heils im eigentlichen Sinne, sondern es ist der Helm dessen, das Heil bringt. Der Helm des Heils, griechisch Soterios. Der Helm, den wir tragen sollen im Rahmen der geistlichen Waffenrüstung, ist der Schutz für unsere Gedanken. Der Helm von dem, was wir wissen, dass es für uns heilsam ist. Siehst du, Helm des Heils, das ist so, könnte man so verstehen. so in einer fast magischen Art und Weise. O Herr, heute Morgen, ich ziehe den Helm des Heils auf mein Haupt. O Brehendele Bahando, heute sind meine Gedanken geschützt und ich werde wandeln, siegreich und Land einnehmen, weil ich den Helm des Heils trage. Manchmal machen Leute aus geistlichen Realitäten ein Ritual und verstehen dabei gar nicht, um was es eigentlich geht. Der Helm dessen, das Heil bringt, bedeutet ganz einfach, dass wir uns ein Arsenal, nicht nur einen Helm könnte man sagen, sondern so eine riesige Haube. Ist ja nur ein Bild alles, ja. Von geistlichen Wahrheiten und Worten Gottes zulegen, die uns einpacken und einhüllen, der Helm dessen das Heil bringt, sodass nichts mehr durchdringen kann. Nicht einfach so irgendeinen Spielzeughelm kaufen und draufschreiben, das Heil, und diesen Helm dann tragen. Das stimmt nicht einmal im Ansatz. Und Paulus sagt hier in Titus 2, Vers 11, dass die Gnade diese Eigenschaft hat. Halleluja. Der Helm des Heils ist also in gewissem Sinne auch der Helm der Gnade. So ganz nebenbei. Wir sind ja noch bei diesem Überthema der Gnade. Deswegen kann ich gut auch einmal ein paar Gedanken noch zur Gnade weitergeben. Der Helm des Heils ist auch der Helm der Gnade. Das heißt, du musst deine Gedanken auch mit der Gnade Gottes schützen. Die Gnade ist das, was Heil bringt. Die Gnade ist das, was bewahren kann. Nicht nur die Verheißungen und dein Bekennen der Verheißungen, sondern auch die Gnade Gottes. Dass du dich in ihm geborgen weißt. Dass du weißt, selbst wenn mein Tun, wenn meine Leistung, wenn mein Tun dessen, was ich weiß, es ist richtig, wenn es nicht ausreicht. Die Gnade Gottes ist da. Halleluja. Wisst ihr, wenn ich mich auf das verlassen müsste, was ich weiß zu tun, dann würde ich regelmäßig an mein Ende kommen. Ich weiß aber, es ist nicht nur daran, sondern es ist die Gnade Gottes, die mich bewahrt vor dem Straucheln. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Sie hat das getan in einem sehr allgemeinen Sinn. Die Gnade Gottes ist heute noch da und will das Heil bringen allen Menschen, die bereit sind, diese Botschaft anzunehmen. Sie bewahrt die Menschen in einem sehr allgemeinen Sinne vor Schlimmerem. Allein schon die Tatsache für die Menschheit an sich, dass Weihnachten verfügbar ist, das ist die beste Versicherung, die es überhaupt gibt. Gott hat das getan und hat damit einen Anspruch und ein Interesse angemeldet an allen Menschen. Mit anderen Worten, es läuft niemand über diese Erde, an dem Gott kein Interesse hätte. Es gibt niemanden. Sondern Gott hat einen Besitzanspruch und ein Interesse an allen Menschen. Aber jetzt lasst uns zur spezifischeren Bedeutung dieses Verses kommen. Und diese Bedeutung sehen wir vor allem dann, wenn wir das Ganze im Zusammenhang lesen. Wie ihr wisst, es ist oft sehr wichtig, dass wir Schriftstellen nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen. Auch wenn sie an sich eine sehr allgemeine Aussage haben, sollten wir uns immer die Mühe machen, sie im Zusammenhang zu sehen und auch zu verstehen. Und dann eröffnet sich uns manchmal eine ganz andere Perspektive und wir werden noch viel direkter angesprochen. Das ist bei diesem Vers ganz besonders der Fall. Und schnallt euch an. Schnallt euch an. Die Weihnachtsbotschaft für uns Christen ist eine etwas andere als die für die Welt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Titus 2. Wir lesen das ganze Kapitel. Zuerst bis Vers 11 und dann noch nach Vers 11. Titus 2. Du aber erinnere sie daran, was der gesunden Belehrung angemessen ist. Ältere Männer sollen nüchtern und besonnen sein, Vorbilder eines ehrwürdigen, vernünftigen und selbstbeherrschten Verhaltens, gesund in diesen drei Grundtugenden, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren. Also eine erste Kategorie von Christen wird hier angesprochen, nämlich die älteren Männer. Und bitte denkt nicht, ja, da gehöre ich noch nicht dazu. Denn wenn wir fertig sind hier mit dieser Auflistung, werdet ihr sehen, es werden insgesamt 4 oder 5 Gruppen angesprochen und es wird nur unterschieden zwischen älter und jünger. Mit anderen Worten, das deckt die ganze Spanne an Altersunterschieden ab. Entweder du gehörst schon zu den Älteren oder du gehörst noch zu den Jüngeren. Du darfst selbst entscheiden heute Morgen, in welchen Bereichen, welche Gruppe du gehörst. Vers 3. Dasselbe gilt auch für ältere Frauen. Sie sollen sich benehmen, wie es sich für Heilige geziemt. Ihre Zeit nicht mit Klatsch, Tratsch und Verleumdungen zubringen. Und hier erscheint im Griechischen ein besonders scharfes Wort, nämlich das Wort Diabolos. Ältere Frauen seien nicht Diabolos. Kleine Teufelinnen, Verleumderinnen, Klatsch- und Tratschweiber sollen ihre Zeit nicht mit Klatsch, Tratsch und Verleumdungen zubringen. Warne sie auch vor der Versklavung durch übermäßigen Weingenuss. Sie sollen in allem beispielhafte Lehrerinnen des Guten sein. Und jetzt kommen wir zu den Jungen, zu den jungen Pendants, damit sie die jungen Damen zur Vernunft bringen mögen, den Mann in angemessener Weise zu lieben, die Kinder nicht zu vernachlässigen. Sie sollen vernünftig, keusch und häuslich sein, tüchtig und den eigenen Männern untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht in ein schlechtes Licht gerät. Und zu eurer Beruhigung, ihr jungen Damen, möchte ich sagen, dass diese Feststellung, damit das Wort Gottes nicht in ein schlechtes Licht gerät, glaube ich, für alle gilt. Für jegliches Verhalten der älteren Männer, der älteren Frauen, der jüngeren Frauen und der jüngeren Männer. Wenn wir uns nicht so verhalten, wie Paulus hier zu Titus sagt, was passiert dann? Dann kann das Wort Gottes in ein schlechtes Licht gerückt werden. Das wollen wir nicht. Vers 6, dasselbe gilt auch für die jungen Männer. Ermahne sie, besonnen und vernünftig zu sein. Also jetzt haben wir diese vier Gruppen abgedeckt. Die älteren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen und die jüngeren Männer. Und da gehören wir alle irgendwo mit rein. Ein genauer Verhaltenskodex wird hier vorgegeben. Nun, wir verstehen das Neue Testament üblicherweise nicht als einen Verhaltenskodex. Und das ist auch gut so. Das Neue Testament ist in erster Linie das Evangelium, die gute Nachricht der Gnade Gottes. Aber aufgrund dieser Gnade gibt es sehr wohl einen Verhaltenskodex, der uns anbefohlen und empfohlen wird. Amen. Seid ihr noch da? Amen. Weihnachtsbotschaft für Christen. Vers 7. Wort an Titus. Erweise dich in allen Belangen als ein Vorbild guter Werke. In der Lehre biete Unverfälschtheit, Ernsthaftigkeit, Unvergänglichkeit, ein gesundes, unanfechtbares Wort, damit ein etwaiger Kontrahent beschämt werden muss, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und jetzt wird noch eine fünfte Gruppe angesprochen. Vers 9. Sklaven müssen sich ihren Gebietern in allen Bereichen unterordnen und ihnen auf diese Weise wohlgefällig sein. Dauerndes Widersprechen ist fehl am Platz. Und wir haben heute keine Sklaven mehr. Wir kennen den Stand des Sklaven nicht mehr. Aber wir kennen den Stand des Angestellten. Und in diesem oder in einem ähnlichen Sinne bist du auch ein Sklave. Und bitte bekenn's nicht da. Ja, ich bin ein Sklave. Mein Chef ist ein Sklaventreiber. Nun, wenn du das dauernd bekennst, Vers 10, sie sollen nichts unterschlagen oder veruntreuen, sondern ihre Vertrauenswürdigkeit in jeder Hinsicht vortrefflich unter Beweis stellen, damit sie der Lehre unseres Erretters und Gottes wie kostbare Schmucksteine in allem Ehre machen. Paulus nennt uns zwei Gründe, warum wir uns in dieser Art und Weise verhalten sollen. Wie er es sagt zu den älteren Frauen, den älteren Männern, den jüngeren Frauen und den jüngeren Männern. Zwei Gründe dafür. Nämlich, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und zweitens, damit sie, nämlich wir alle, die Lehre unseres Heiland Gottes, bessere Übersetzung, des Erretters unseres Gottes in allem zieren. Ein interessanter Zusammenhang. Und jetzt kommt Vers 11. Und Vers 11 beginnt mit einem Denn. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die Heilbringende allen Menschen. Denn. Immer wenn ein Vers mit einem Denn beginnt, solltest du dich fragen, worauf bezieht sich denn dieses Denn? Warum denn? Die Gnade Gottes befähigt uns, genauso zu leben, wie Paulus es in den ersten Versen hier schreibt. Sie befähigt uns dazu und sie verlangt das auch von uns. Seht ihr, wenn wir einmal erkannt haben, dass die Gnade uns zu etwas befähigt, dann sind wir auch verpflichtet, das umzusetzen und so zu leben. Und die Weihnachtsbotschaft für Christen, so glaube ich, lautet: Lebt in einer vorbildlichen Art und Weise, damit das Licht des Evangeliums so hell strahlt, dass jedes Jahr Weihnachten nicht nur ein Fest des Kommerzes und des Konsums ist, sondern ein Fest der Liebe Gottes. Und dass immer dann, wenn Menschen offen sind für die Weihnachtsbotschaft, sie eine Anlaufstelle wissen und wissen, ah, die Anja, das ganze Jahr habe ich sie ja ignoriert, weil sie mir auf die Nerven geht mit ihrer christlichen Botschaft. Aber jetzt ist mein Herz offen und ich weiß, sie wird mich nicht zurückstoßen, wenn ich jetzt zu ihr komme, um ihr mein Leid zu klagen und womöglich Jesus anzunehmen. Aber wisst ihr, wenn wir uns das ganze Jahr über wie der Teufel verhalten, wenn wir Diabolos sind, wenn wir all das Gegenteil tun von dem, was Paulus hier schreibt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Welt mehr und mehr die Botschaft von Weihnachten nicht mehr ernst nehmen kann. Wisst ihr, der Grund, warum oder wie die Weihnachtsbotschaft lebendig bleiben kann, auch für unsere Zeit, ist die, dass sie entsprechende Vertreter hat. Ich weiß nicht, ob ihr fernseht oder wie viel ihr fernseht oder was ihr im Fernsehen schaut, aber in der Weihnachtszeit kommen immer auch Weihnachtsfilme im Fernsehen. Und die Botschaft der allermeisten dieser Weihnachtsfilme hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem zu tun, was Weihnachten eigentlich ausmacht. Nichts. Da geht es um Santa Claus und um irgendwelche Rentiere, die durch die Luft fliegen und durch irgendwelche komischen Weihnachtselfen und Fantasiewesen, die irgendwo am Nordpol die Geschenke vorbereiten und Lebkuchen backen. Seht ihr, die Welt versteht gar nicht mehr, was Weihnachten ist. Aber wir können sie nicht einmal vorwerfen. Wenn jemand verantwortlich ist für das Lebendigbleiben der Weihnachtsbotschaft, dann sind es wir. Und zwar das ganze Jahr, nicht erst im Dezember. Amen. Ich meine, stellt euch vor, wenn wir uns diese Verse noch einmal anschauen und sie durchgehen. Du aber erinnere sie daran, was der gesunden Belehrung angemessen ist. Wenn wir die gesunde Belehrung von uns stoßen, wer soll dann zu uns Zuflucht nehmen können? Ältere Männer sollen nüchtern und besonnen sein, Vorbilder eines ehrwürdigen, vernünftigen und selbstbeherrschten Verhaltens. Wenn wir das nicht tun, die Welt wird nicht sehen, dass die Weihnachtsbotschaft eine Realität ist. Sondern sie wird denken, ja, das kann ich auch, so leben kann ich auch, unbeherrscht sein kann ich auch. Ausflippen die ganze Zeit, das kann ich auch. Dazu brauche ich keinen Jesus. Gesund in diesen drei Grundtugenden, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren. Oh, wie oft schlagen wir genau diese drei Grundtugenden in den Wind. Wir glauben nicht, wir haben keine Liebe und wir harren nicht aus. Dasselbe gilt auch für ältere Frauen. Sie sollen sich benehmen, wie es sich für Heilige geziemt. Ihre Zeit nicht mit Klatsch, Tratsch und Verleumdung zubringen. Wenn sie es aber tun, dann stellen sie damit die heilbringende Gnade Gottes und die Botschaft, die damit verbunden ist, in ein schlechtes Licht. Wisst ihr, ihr älteren Damen, ich rede jetzt mal so ganz global, wenn ihr mit ungläubigen Damen Klatsch und Tratsch pflegt, dann denken die ungläubigen Damen, dass ihr ihresgleichen seid. Wenn ihr aber ihresgleichen seid, dann seid ihr nicht mehr autorisiert, ihnen das Heil zu bringen. Denn von seinesgleichen erwartet man nicht das Heil. Das ist ein wichtiger Punkt, der übrigens dann für uns alle gilt. Von seinesgleichen erwartet man kein Heilsangebot. Aber wir sind dazu gesetzt, die heilbringende Gnade Gottes unter die Leute zu bringen. Das bedeutet für uns, dass wir auf bestimmte Dinge werden verzichten müssen. Wir können uns den Luxus des Schlechtredens, des Klatschens, des Tratschens, der Lieblosigkeit, des Unglaubens, des Nicht-Ausharren-Wollens, des Ungeduldig-Sein, wir können uns diesen Luxus nicht leisten, wenn wir die Welt erreichen wollen mit der Weihnachtsbotschaft. damit sie die jungen Damen zur Vernunft bringen mögen, den Mann in angemessener Weise zu lieben. Offenbar war das nicht selbstverständlich zur damaligen Zeit. Schon damals nicht. Die Kinder nicht zu vernachlässigen. Manche Frauen stellen ihre Karriere höher als das Wohl ihrer Kinder. Und wenn du das tust, liebe Frau, so verständlich dein Anliegen sein mag, dann machst du damit das Evangelium zunichte. Du erzeugst den Eindruck bei denen, die dich sehen, ja, also eine Frau, die sich gläubig nennt, die sich Christin nennt und nicht einmal auf ihre eigenen Kinder angemessen aufpassen kann, was ist das für eine Botschaft? Was steht dahinter für eine Kraft? Das sind nur Beispiele, aber es sind sehr treffende Beispiele. Sie sollen vernünftig, keusch und häuslich sein, tüchtig und den eigenen Männern untergeordnet. Amen. Wisst ihr, eine Xantippe wird selten jemand zum Herrn führen. Eine Frau, die ihren Mann beherrscht, eine Frau, die über ihren Mann triumphiert und ihn klein macht vor anderen, wird kaum jemals jemanden zum Herrn führen können. Wen willst du denn so zum Herrn führen? Dasselbe gilt auch für die jungen Männer. Ermahne sie, besonnen und vernünftig zu sein. Ja, die jungen Männer kriegen hier am wenigsten ihr Fett weg, aber man könnte auch sagen, sie kriegen am meisten ihr Fett weg, denn für sie gilt alles andere auch. Ja, lasst uns hier nicht zu sehr an diesen einzelnen Punkten verhaftet bleiben. All diese Dinge, die Paulus hier aufzählt für die älteren Frauen, für die älteren Männer, für die jüngeren Frauen, für die jüngeren Männer, gelten letzten Endes für alle. Und der Effekt ist ebenfalls immer derselbe. Nämlich, wenn wir es nicht tun, dann wird das Wort Gottes deswegen verlästert. Wenn wir es nicht tun, dann wird die Lehre unseres Heiland Gottes, werden wir sie nicht in allem zieren. Die Weihnachtsbotschaft und ihre Lebendigkeit ist maßgeblich von uns und von unserem Verhalten abhängig. Unsere Frömmigkeit muss Werke hervorbringen. Und damit sind wir beim zweiten Teil, nämlich bei dem, was nach Vers 11 kommt. Lass uns da auch noch lesen. Ich lese den ganzen Abschnitt nochmal mit Vers 11. Denn die Errettung bringende Gnade Gottes ist allen Menschen offenbar geworden. Sie erzieht uns gemäß dem, was in den Versen 1 bis 10 steht. Damit wir in der Lage sind, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden weit von uns zu weisen. Seht ihr, wenn man das Griechische hier genauer übersetzt oder bildhafter übersetzt, dann ist da eine sehr absolute Aussage drin enthalten. Die weltlichen Begierden weit von uns zu weisen. Sie trainiert uns, vernünftig und gerecht und gottesfürchtig zu leben in diesem jetzigen Zeitalter. Das ist unsere Aufgabe. Vernünftig und gerecht und gottesfürchtig zu leben in diesem jetzigen Zeitalter. Und wisst ihr, wir denken immer, Gott will uns was wegnehmen. Wenn wir solches hören, meinen wir oft, ja, Gott will uns etwas wegnehmen. Dabei ist es doch eigentlich so, wir nehmen uns selber etwas weg, wir berauben uns selbst, wenn wir nicht nach den Maßstäben Gottes leben. Ich gebe dir mein Ehrenwort darauf, je mehr du dich nach den Maßstäben Gottes richtest, desto erfüllter wird dein Leben sein. Desto spannender wird dein Leben werden, desto mehr wirst du gesegnet sein mit Reichtum, mit Wohlergehen, mit Gesundheit, im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, in deinem Arbeitsumfeld. Diese Dinge sind immer rückbezüglich. Wir denken oft, ja, so ein bisschen Sünde kann nicht schaden. Doch, es schadet insbesondere dir selbst, aber es schadet auch dem Ansehen des Evangeliums. Und dann müssen wir uns nicht beklagen, wenn die Welt Weihnachten nicht mehr versteht, wenn wir selber Weihnachten nicht verstanden haben. Vers 13. Wir leben ganz für die glückselige Hoffnung auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Erretters Jesus Christus. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit loszukaufen und für sich selbst ein Volk zu reinigen, das ihm gehört, auserwählt und auserlesen, eifrig darauf bedacht, gute Werke hervorzubringen. Halleluja! Das ist die Weihnachtsbotschaft für uns Christen. Nämlich, dass wir sind wie eine Stadt auf einem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen. Und dass wir das nicht tun, unser Licht unter den Scheffel stellen, bedeutet nicht in erster Linie, dass wir überall damit prahlen und herumposaunen, was Gott alles für uns getan hat und was wir durch ihn alles können, sondern es bedeutet, dass wir gemäß dem Licht Gottes in unserem Leben wandeln und leben. Wisst ihr, die Welt, so schön dieser Christbaum ist, aber dieser Christbaum zeigt der Welt nicht Gottes Licht. Er ist, wenn überhaupt, dann nur ein Symbol, ein kleines Symbol für das, was wir sein sollten, und zwar das ganze Jahr, nämlich ein Tannenbaum, geschmückt mit vielen, vielen Lichtern, Lichterketten, Lametta, Kugeln, feinen Schöckeli, die man dann nehmen kann. Wir sollten das ganze Jahr als lebendige, wandelnde Christbäume unterwegs sein. Und den Leuten heimleuchten. Heim in die Krippe. Da, wo der Erretter liegt. Amen.